Treecorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
Moin Moin Joshua.
Moin Moin Philipp und herzlich willkommen Tario und allen unseren Zuhörern.
Schönen guten Morgen.
Tario, du warst schon mal bei uns zu Gast. Das ist eine lustige Geschichte, da war das ein bisschen schwieriger mit Mikrofon, da hattest du noch einen Laptop vor dir und warst im Urlaub. Und das hat nicht so ganz gut geklappt. Am Ende mit der Tonspur haben wir gemerkt und deswegen haben wir leider keine Folge zum Thema 2050 mit dir gehabt, die trotzdem viel Spaß gemacht hat. Aber da haben wir gleich gesagt, okay, dann müssen wir nochmal zusammenkommen und machen dann einfach ein anderes Thema zusammen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute für uns wieder und für die Zuhörer ganz, ganz neu dabei bist.
Ja, herzlich willkommen an Bord.
Danke, danke. Nochmal. Ich habe heute aufgerüstet, das Notebook ist zwar noch dasselbe, aber ich habe heute ein Headset.
Ja, am Notebook lag es bestimmt nicht. Das kriegen wir hin. Ja, Tario, als ich dich das erste Mal getroffen habe, das war auf Malta, und da habe ich hinter deinem Schreibtisch eins deiner Cover gesehen im Bilderrahmen. Ja. Und das war Genesis. Und ich glaube, die beste Art, um dich vorzustellen, könnte tatsächlich dieses eingerahmte Buch bzw. Cover sein. Weil das war ja damals dein Durchbruch, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und du warst einer der ersten Science-Fiction-Self-Publisher, beziehungsweise auch erfolgreichen Science-Fiction-Self-Publisher. Habe ich das richtig auf dem Schirm?
Also, es ist richtig, es war mein erstes erfolgreiches Buch. Ich war nicht der Erste, Klaus Seibel beispielsweise war damals auch schon aktiv und hatte auch schon einen gewissen Erfolg gehabt. Ich bin halt einer von denen, die, sag mal, mit dem Start von Amazon in Deutschland und dem Verkauf von E-Books aktiv geworden ist und halt seit heute aktiv ist.
Und war das von Anfang an eine klare Entscheidung oder wolltest du erst zum Verlag gehen?
Die Entscheidung, Bücher zu schreiben oder die Entscheidung, davon zu leben?
Die Entscheidung, das bei Amazon hochzuladen.
Ich habe das erste Buch geschrieben von 2009 bis 2011, über 2 Jahre, als Hobby nebenbei, mehr oder weniger als Bierlaune. Frei nach dem Motto, ich schreibe mal ein Buch, wollte ich immer schon mal tun. Heute betrachtet habe ich da fürchterlich viele Sachen unglücklich schlecht gemacht. Trotzdem hat es einen heiden Spaß gemacht, ich habe viel dabei gelernt, es hat mir auch viel gebracht. Und damals gab es die Amazon-Plattform noch gar nicht. Ja, das heißt, die Motivation war nicht dabei, es zu veröffentlichen, sie war nicht dabei, zu einem Verlag zu gehen. Es war einfach nur persönliches Ego, ich schreibe mal ein Buch. Und das Lustige damals war, ich wollte, dass das Buch dick ist, darum hat es auch 800 Seiten bekommen.
800 Seiten?
Ja.
Sportlich. Respektables Erstlingswerk.
Ja, ich hätte es besser kürzer gemacht, aber das wusste ich erst später.
Das war gar keine Science-Fiction, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder?
Nein, das Buch heißt Ninis, die Wiege der Bäume und ist ein klassisches Fantasy-Buch. Mhm. Ich glaube, Fantasy ist deshalb für den Start von Autoren so attraktiv, weil man halt einfach seine Fantasie freien Lauf lassen kann. Man muss nicht so viel recherchieren, man kann einfach drauf losschreiben. Das macht einen heiden Spaß, hat aber auch so seine Fallstricke.
Ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil es gibt ja häufig diese Gespräche über Überschneidungen zwischen Fantasy und Science-Fiction, wo man ja sagen kann, okay, wir haben in der Fantasy Fabelwesen, wir haben dafür in der Science-Fiction Aliens, was ja schon vergleichbar ist. Wir haben Technologie auf der einen Seite, Magie auf der anderen, die vielleicht gar nicht zu unterscheiden sind. Aber wir haben bei Science-Fiction anders als bei Fantasy so eine Baseline Gegebenheiten, auf die wir uns alle einigen müssen mit den Lehrern, also die Realität jetzt. Von der aus wir in der Science-Fiction dann in Zukunft gucken und nicht, wo wir uns eine Welt komplett ausdenken können von Grund auf mit eigenen Regeln. Das ist ja wahrscheinlich so der eklatante Unterschied zwischen beiden. Deswegen, ich habe auch mit Fantasy angefangen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Grund, den du da genannt hast. Du bist dann aber, dann Genesis war noch nicht das nächste Buch danach, sondern Sonnenfeuer, richtig?
Genau, also von der Reihenfolge her war Genesis, die Wiege der Schöpfung, mein 5. Buch. Ich habe mich davor regelrecht auch in den Genres ausgetobt. Das erste war Ninis, die Wiege der Bäume. Das zweite war halt Sonnenfeuer. Sonnenfeuer war schon vom Stil her das Buch, das Genre, der Tario, wie er heute auch letztendlich auf die Menschheit losgelassen wird. Ja. Danach kamen noch 2 Bücher, auch wieder im Fantasy-Bereich, einmal sehr humoristisch, einmal sehr, sehr dunkel, die beide noch ein anderes Sprachmuster hatten und da anders funktioniert haben.
Mhm. War das auch schon Science Fiction?
Nein, Fantasy.
Fantasy auch, okay. Okay. Und Sonnenfeuer war so ein Tech-Thriller, richtig? Da geht es irgendwie um Kernfusion, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, letztendlich ist es, sag mal, politischer Thriller, ja, wo es um Ökothemen geht. Es geht um Themen, wie kann man Energie in Zukunft erzeugen und wie wird das auch im Spiegel diverser Interessen auf der Welt heute umgesetzt werden? Was könnte dabei passieren? Da wird halt eine dramatische Geschichte draus gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, ist heute immer noch ein zeitgemäßes Buch, ja. Was ich heute auch ähnlich schreiben würde. Bei Ninis, die Wiege der Bäume, das würde ich heute komplett anders schreiben. Mhm.
Ja, du hast ja schon gesagt, der Thariot, den man heute kennt. Was hat denn sich da für dich verändert genau?
Zum einen ist natürlich, ich schreibe gerade mein Buch Nr. 44. Okay. Nach 44 Büchern funktionieren einige Dinge ein bisschen anders. Einerseits gehört dazu Routine, ja, dass gewisse Dinge, wo man am Anfang sich den Kopf drüber zerbricht, nach 44 Büchern einfach funktionieren. Und das Zweite ist, dass ich heute strukturierter, konsequenter und geplanter arbeite wie früher.
Ah, okay, du bist also eher ein Plotter als ein Penzer.
Ja und nein. Plotter bedeutet ja, dass ich mein Buch plane, ja. Ich glaube, ohne Planung funktioniert kein Buch. Jetzt ist die Frage, planst du jede Szene oder planst einfach nur, wie dein Buch ausgeht? Ja? Ich mache das heute gerne so, dass ich meine Idee plane und ich plane ein Ende. Ich plane nicht zwingend, wie ich dorthin komme. Weil dann bin ich halt sozusagen schizophren genug, mich auch in die Krummsten meiner Figuren reinzufühlen, ja? Und mich zu fragen, was würde dieser Idiot gerade in dem Moment tun? Ja. Mhm. Und das ist halt die Bandbreite, weil ich halt viel, viel Wert auf meine Figuren lege und dabei versuche, das komplette Spektrum abzudecken, was mir so gerade eben einfällt. Von Figuren, die ich persönlich schätze und wo ich mich auch mit identifizieren würde, aber auch mit Figuren, um die ich im realen Leben einen weiten Bogen machen würde. Mhm.
Und hast du auch für jede Figur schon sozusagen das Ende vorgeplant? Oder planst du sozusagen das Ende des Plots und wofür das dann, zu welchem Ende der Figur das führt, das ist noch offen?
Ist eine komplexe Frage, gibt es auch keine einfache Antwort drauf. Ich stelle mir immer so ein Stück weit meine Bücher wie Zwiebelschichten vor, okay? Das heißt, ein Buch hat nicht ein Layer, es hat mehrere. Es gibt immer eine Grundidee, ein Tenor, das Thema, mit dem sich das Buch beschäftigt. Das Thema, was ich interessant finde, warum ich über das Buch überhaupt schreiben möchte. Und dann gibt es Figuren, die mich interessieren, aus diversen Gründen. Und das baue ich Schicht für Schicht auf und das baue ich dann zusammen. Und dann versuche ich auch eine gewisse Bandbreite zu haben, auch sprachlich, von gebildet, von zurückhaltend bis ordinär, bis brutal. Also da möchte ich auch selber alle Figuren drin haben, die ich selber irgendwo sprachlich abbilden kann.
Jetzt hast du ja, also wir haben ja schon über den besonderen Stellenwert von Genesis gesprochen. Erster richtiger Science-Fiction und dein Durchbruch. Was war denn bei Genesis anders? Hast du da schon anders gearbeitet? Woran machst du diesen Erfolg? Also was denkst du, warum dieser Erfolg dann eingetreten ist?
Ich habe dir gerade eben erzählt, dass man mit Fantasy am Anfang sich die Welt zurechtspinnen kann. Genau das habe ich bei Genesis nicht gemacht. Genesis hat viel, viel Recherche drin. Ja? Ich habe dort stundenlang gegoogelt und mir alle möglichen Themen angelesen, um dort ein, sag mal, sorgfältig strukturiertes Pseudowissen dem Leser vorzugaukeln. Ja? Weil darum geht's ja. Man will ja nicht selber Fachmann im Thema werden, was gar nicht geht, sondern man will einfach die Illusion aufrechterhalten, dass dieses Thema im Buch vernünftig wiedergegeben ist. Natürlich ist es so, dass Genesis viel, viel mit Computern, KIs und der Entwicklung von KIs zu tun hat. Das war also das erste Buch, in dem ich auch mein eigenes Fachwissen aus der IT-Industrie mit eingebracht habe.
Mhm. Kannst du unseren Zuhörern so einen ganz kleinen, möglichst spoilerfreien Abriss geben, worum es da geht?
Okay, die ganze Geschichte hat knapp 1800 Seiten. Okay.
Doch, so wenig.
Es sind drei, es stimmt gar nicht, eigentlich über 2000, weil es vier Bücher sind. Das Buch funktioniert wie eine grandiose Täuschung. Ja, der Leser wird mit der Figur reingeworfen, er merkt nach wenigen Seiten, die Figur ist auf einem anderen Planeten, weil da gibt es zwei Sonnen, ja, und fühlt sich aber ganz wohl da, und der Leser stellt auch fest, der Typ geht bei minus 20 Grad im Eiswasser schwimmen und fühlt sich dabei tierisch wohl. Man merkt also schon, opala, mit dem stimmt was nicht. Und der kommt dann sozusagen nach Hause in sein kleines Iglo, ein Habitat, und wohnt da mit mehr oder weniger mehreren Zwillingsgeschwistern. Man erfährt dann, die waren sogar mal über 19 Zwillingsgeschwister. Die Figur reflektiert das nicht, weil für die ist das normal. Der Leser merkt, das kann ja nicht sein. Okay, da ist ja was gezüchtet worden. Ja. Letztendlich freuen sich die Figuren ihres Lebens mit allen Problemen, die sie haben. Eines Tages sollen sie gerettet werden. Und das Erste, was die Retter machen, ist, Jagd auf die Jungs zu machen, okay? Ist doch nicht kacke, wenn du irgendwo ein Problem bist, freust dich, gerettet zu werden, und der Retter will dich umbringen. Das Ganze sind
ungünstig.
Ja, das Ganze sind 10 Kapitel. Also man wird schon recht intensiv in die Figur reingebracht. Und als Nächstes bist du bei einer Ärztin im Düsseldorf in der Zukunft, okay? Komplett neue Figur, neues Szenario, neue Zeit, null Zusammenhang. Und der Leser natürlich, ey, scheiße, was macht der Autor denn jetzt? Hat der was gesoffen? Hat er ein anderes Buch geschrieben oder falsch reinkopiert? Und da geht die Geschichte halt weiter. Und diese Wechsel führe ich insgesamt 4-mal durch. Okay?
Das da heißt, immer wieder das Bild der Zwiebel.
Ja, das heißt, also es sind 4 Geschichten, die ineinander gelegt sind und erst zum Schluss zusammenfließen. Natürlich mit dem passenden Aha-Effekt. Das ist mir, glaube ich, mit dem Buch ganz gut gelungen. Das hat viele Leser interessiert, das so zu lesen und wie das halt ausgegangen ist. Das war jetzt nur der Rahmen des ersten Buches. Ich spare mir jetzt, die anderen Bücher zu beschreiben.
Wäre, also es klingt ja sehr twistlastig. Da wäre es natürlich auch schwierig, weiter da reinzugehen, ohne was zu verraten. Für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben.
Ja.
Ja. Wie ging es denn dann danach weiter? Deine schriftstellerische Reise?
Zum einen habe ich dann Bücher gemeinsam mit Sam Feuerbach geschrieben, die ein wenig anders funktionieren. Das sind auch Bücher mit noch mehr Thriller-Aspekten, teilweise humoristischer und auch mehr in der jüngeren Zukunft verhaftet. Okay? Also da sind wir nur ein paar Jahre in der Zukunft. Auch diese Bücher, das ist die Echtzeitreihe, das ist die Instabilreihe, sind sehr gut angekommen und geben halt einen anderen Winkel auf die Geschichte. Ja, dort sind andere Schwerpunkte wichtig, auch gerade hier, weil es halt Zusammenarbeit mit dem zweiten Autor ist, wo halt immer ein Mischprodukt rauskommt, was ja auch gut so ist und was ja auch genauso passieren sollte. Ja. Bei weiteren Büchern, die ich danach geschrieben habe, gibt es durchaus unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt Geschichten mit einem sehr weiten Erzählrahmen. Die Solarian-Reihe war eine gigantische Space Opera. Es gibt sehr, sehr dunkle, fast schon im Bereich Weltraum, Horror ab, sag mal, schweifende Themen, wie das letzte Buch Dark Triad, was gerade aktuell ist. Ja, was eigentlich, man kann es als riesen Mindfuck bezeichnen. Ja, weil der Leser am Anfang noch nicht mal die Figuren sind das, was er glaubt, was sie sind. Okay? Am Anfang von Genesis war die Figur echt, die ist bei Dark Tribe noch nicht mal echt. Das stimmt gar nichts am Anfang. Bis man dann merkt, was da eigentlich wirklich passiert. Ja? Und gleichermaßen habe ich auch sag mal, etwas humoristischere Science Fiction geschrieben, Acurus Gate, wo ja, letztendlich die ganze Geschichte mit einem gewissen Augenzwinkern erzählt wird.
Mhm. Und die Bücher mit Sam Feuerbach, für alle Zuhörer, denen das nicht sagt, einer der erfolgreichsten Fantasy-Self-Publisher in Deutschland, wenn ich mich nicht irre. Da ging es ja um Zeitreisen, richtig?
Das ist die Instabil-Reihe, davon gibt es auch 4 Bücher. Ja, da geht es nicht Fall um Zeitreisen, das wäre zwar das richtige Thema, aber der falsche Begriff, weil dort reist keiner, die stürzen ein bisschen unkontrolliert durch die Zeit.
Ah, okay.
Darum auch der Name Instabil, weil das Ganze halt nicht kontrolliert passiert. In der ersten Instabil-Reihe ist es so, dass die Figur jedes Mal, wenn er in Todesangst ist, in eine andere Zeit fällt.
Oh, rückwärts und vorwärts?
Total chaotisch.
Okay, krass. Mhm.
Und halt in der jüngsten Instabil-Reihe ist es so, dann wird halt eine der Hauptfiguren, die kann im Prinzip die Zeit aufreißen. Mhm. Ja, also im Prinzip kann man sich das vorstellen, als ob man da jetzt wie so mit so einem riesig großen Messer die Wirklichkeit aufschlitzt und auf der anderen Seite ist dann eine andere Zeit.
Okay.
So ein bisschen Multiversum-mäßig, oder?
Multiversum würde ja bedeuten, dass es mehrere Universen gleichzeitig gibt. Hier ist es schon so, dass es einfach eine andere Zeit ist. Ja? Mhm. Ist sehr unangenehm, weil unter anderem in der Geschichte ein Zeitriss in Richtung des Zweiten Weltkriegs stattfindet und gerade eine britische Bomberstaffel Düsseldorf klein bomben möchte, die dann durch dieses Loch in die Gegenwart fliegen.
Ah, cool, okay. Das sind quasi auch Gebietseffekte, sage ich mal.
Ja.
Okay, ja. Spannend. Und du hast vorher gesagt, zu einem deiner Bücher, das war dann schon so das erste, das geschrieben war, wie von dem Tarriot, den man heute kennt.
Sonnenfeuer.
Wer ist denn der Tarriot, den man heute kennt, aus deiner Sicht?
Einerseits fällt es mir jetzt schwer, dir diese Frage ganz kompakt zu beantworten, okay? Weil das würde ja bedeuten...
Wir haben noch Zeit.
Ja. dass man sich selber auf ein so ein Thema eingrenzt. Ich glaube, wenn du meine Leser fragen würdest, was sind typische Tarriot-Elemente, da kommt ganz gerne wieder, ja, sprachlich direkt, teilweise derb, ne? Das heißt, Gewalt ist immer irgendwo ein Stück drin, die ist immer konsequent. Dennoch gibt es ein Stück weit eine Mischung von Themen, die auch einen gewissen Anspruch haben auf ein gewisses Werteschema. Ja? Das heißt, um dir mal ein Beispiel zu nennen, ich habe bisher noch keinen platten Zombies-Splasher geschrieben, ja, wo es nur darum geht, irgendwelche Köpfe fliegen zu lassen. Das wäre mir zu langweilig. Ja, in meinen Büchern gibt es Gewalt, aber die gibt es auch aus gutem Grund. Mhm.
Also es geht schon ordentlich zur Sache.
Ja.
Das Wort Humor fällt ja auch öfter mal bei dir. Wie wichtig ist dir Humor beim Schreiben?
Sehr wichtig. Mein persönlicher Humor ist rabenschwarz. Ja, das heißt, ich kann über einige Dinge lachen, wo andere auch mal ein bisschen die Nase rümpfen. Das kommt in vielen meiner Büchern durch. Ich persönlich liebe ein Stück weit auch reife Helden, die auch schon ein bisschen zynisch sind. Natürlich spiegelt das auch irgendwo eigene Lebenserfahrung. Ich glaube, es ist leichter, wenn man die 50 Mal passiert hat, einen solchen vom Leben gegerbten Helden darzustellen, ja, als man das, wenn man das vielleicht mit Anfang 20 tun würde.
Mhm. Klar, kommt natürlich dann die Lebenserfahrung zur Hilfe.
Ja.
Denkst du denn, dass Bücher, das ist was ich zum Beispiel super oft gefragt werde, das, was ich schwierig zu beantworten finde, aber vielleicht kannst du mir da aushelfen. Wenn ich dich fragen würde, wie viel in den Figuren wirklich von dir als Autor steckt?
Die Antwort ist sehr viel. Mhm. Eigentlich ist es logisch, weil es alles ist. Es kommt ja alles aus mir. Ich habe halt hier auch ein sehr breites Spektrum von Menschen, Figuren, die mich interessieren. Und es wurde mal eine Aussage von Fischer Thor rausgenommen, wo ich gesagt habe, ich liebe auch die Arschlöcher. Ja? Das heißt also auch negative Figuren, die eindeutig Antagonist sind oder auch was sehr Schlimmes tun, finde ich interessant. Ja? Weil gerade dann, wenn man ein Stück weit versteht, warum ist denn eine Figur so, wie er ist, dann macht es auch Spaß, sich mit so einer Figur zu beschäftigen. Ich glaube nicht, dass Menschen, auch jetzt in der Realität, ohne Grund scheiße sind, böse sind, blöde Dinge tun, sondern die haben alle eine Geschichte. Ja? Es ist interessant, diese Geschichte zu erzählen.
Da läufst du jetzt ja bei unserem Psychiater hier offene Türen ein wahrscheinlich.
Absolut.
Ich glaube, der Satz kam von dir, den ich mal gehört habe, hinter jeder schlechten Tat steht eine gute Absicht oder so.
Ja.
Ich kann ihn nicht auf die eigenen Fahnen mir schreiben, aber da ist viel Wahres drin.
Letztendlich, auch wenn man sich andere Filme, Bücher anschaut, ist es ja häufig so, dass ein guter Antagonist stärker in, ich sag mal, Erinnerung bleibt wie der Held. Ja? Ich nehme jetzt hier ein klassisches Beispiel, Krieg der Sterne, Star Wars. Ja? Darth Vader, wer kennt nicht Darth Vader? Okay, ist eine super Figur, gerade im passenden Zeitgeist und Popkultur. Luke Skywalker, come on, ey, der Typ ist langweilig, oder?
Ja. Deswegen mochten die meisten ja auch Han Solo noch mehr.
Ja, weil er halt der Pirat war.
Ja, Schurkenscham.
Genau.
Ja, der hatte mehr Ecken und Kanten, ne? Und ist damit, glaube ich, viel greifbarer gewesen.
Ja.
Ja, stimmt. Gibt es denn, wenn du so ein Faible für Antagonisten hast, aus der Science-Fiction, seien es jetzt Bücher, Filme, Spiele, welche, die dir ganz besonders gut gefallen? Abgesehen von Darth Vader.
Ich bin gerade mal kurz so gedanklich am Durchgehen. Ich finde Geschichten auch dann interessant, wenn teilweise das Böse, das Element, was dem Protagonisten im Weg steht, noch nicht mal in dieser Klassifizierung böse funktioniert. Ja? Nimm mal so einen Film, auch sehr bekannt, Alien. Okay? Da gibt es eigentlich nicht den eigentlichen Antagonisten. Es ist die Situation. Ist natürlich ein absolut rücksichtsloses Monster, was dort Menschen mordet. Ja? Aber das ist einfach das Wesen dieser Figur. Und damit eigentlich aus meiner Sicht erzählerisch eine super Geschichte. Ja, weil hier die Spannung drin steckt. Es ist glaubwürdig. Ja? Nimm mal ein negatives Beispiel. Nimm mal diesen Fantasy-Epos Eragon. Ja? Mit in dem Fall einem aus meiner Sicht sehr unglücklich gezeichneten Antagonisten. Der war einfach nur böse, weil er böse sein sollte. Ja?
Da musst du mir jetzt helfen, weil das kenne ich, glaube ich, nicht.
Ja, das ist halt der typische dunkle Lord, der halt auf seinem dunklen Thron sitzt und den ganzen Tag dunkle Gedanken hat. Der ist ungefähr genauso platt wie Thanos in dem Avengers-Universum. Total langweilig.
Den mochte ich eigentlich ganz gern, zumindest im Vergleich zu den anderen MCU-Filmen.
Ach ja, okay. Ich werde mich jetzt nicht über Marvel-Geschichten auslassen. Es gibt ein paar Einzelfilme, die mir gefallen haben. Bei den anderen würde ich die ganzen Autoren dafür irgendwo vergraben haben.
Da müssten wir mal eine eigene Folge machen mit uns beiden, ich als größter MCU-Fan.
Ich wollte gerade sagen, im letzten Podcast hatte Joshua noch sein Marvel-T-Shirt an, heute nicht, aber...
Das wäre mal ein Thema. Du hältst die Helden hoch und ich mache die ganze Zeit den Schwachsinn nieder. Wenn, ja, total klasse Gespräche.
Das machen wir mal als Weihnachtsspecial oder so.
Ja, genau. Da fallen mir Sachen.
Ich bin dann als Ringrichter daneben und zähle dann jeweils an.
Dann kannst du dich, da kannst du dich warm anziehen, mein Freund, das sage ich dir.
Ich habe schon einiges gehört zu dem Thema, das kriegen wir bestimmt hin. Okay, aber sonst gibt es keinen Antagonisten, wo du sagst, hey, der war mal ein richtiger Antagonist, wo ich sage, das hat mich inspiriert für meine Geschichten oder...
Mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein, der mir jetzt besonders im Hinterkopf geblieben ist. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, eins meiner Lieblingsbücher, lustigerweise kein Science-Fiction, Patrick Süskind, Das Parfüm. Okay. Mhm. Obwohl ich nicht so schreibe, niemals so schreiben werde, nur nicht mal nahe komme an den Stil, ein Buch, was mich tief getroffen und beeinflusst hat. Warum? Weil es einfach unheimlich intensiv war. Mhm. Ja? Und der Antagonist, ja, ist die Figur selber, er ist sein eigener Antagonist. Finde ich total spannend, fand ich beeindruckend. Und es ist einfach auch aus meiner Sicht wirklich fast schon ein Pflichtbuch der deutschen Literatur, was man mal gelesen haben sollte.
Ja, ich habe das damals in der Schule gelesen, weiß ich noch.
Ich auch.
16 oder 17 und fand es total doof, dass ich es lesen muss. Und dann habe ich es Jahre später nochmal gelesen und war total begeistert. Und war wirklich beeindruckt, wie ein Autor sowas verfassen kann. Also Hut ab davor.
Ja, man braucht natürlich auch, wie bei allen Büchern, einen gewissen persönlichen Hintergrund, um ein Thema aufzunehmen. Man muss sich immer, ich sag mal, wieder zugutehalten, dass ja das Buch nur kleine schwarze Zeichen auf Papier sind oder halt neuerdings auf dem Reader. Ja? Das heißt, damit dieser Code, den wir da als Autoren hinterlassen, überhaupt zu einer Geschichte wird, brauchen wir immer einen Leser, einen Betrachter. Was bedeutet, das Ding wird erst im Kopf des Betrachters zur Geschichte und wird damit immer mit den Erfahrungen, Erinnerungen und Werten des Lesers, des Betrachters, erst zu dem, was wir heute als Geschichte sehen. Darum empfinden auch Leser Bücher völlig unterschiedlich.
Ja. Mhm. Das stimmt.
Was mich ja nochmal interessieren würde, gibt's denn, also wie bist du in den Zaubertrank der Science Fiction überhaupt gefallen? Also waren die Werke, seien es jetzt Bücher, Filme, Computerspiele, was auch immer, das überhaupt angefangen hat, dich für Science Fiction zu begeistern?
Okay, wir haben gerade schon mein biblisches Alter reflektiert. Das heißt, ich gehöre zu denen, die den ersten Krieg der Sterne noch im Kino gesehen haben. Da gab es euch noch gar nicht. Ich war damals 11 Jahre alt, ja, wurde von meinem großen Bruder ins Kino geschleift und glaubt mir, ich bin seitdem in keinem Kinofilm mehr gewesen, der mich so geflasht hatte, wie damals der erste Krieg der Sterne. Das war für mich als 11-Jähriger der absolute Überfall. Okay? Natürlich, ja. Man muss das immer im Zeitgeist sehen. Man nimmt ja sowas immer auf mit im Vergleich zu anderen Dingen, die es gab. Und es gab nichts, was auch nur ansatzweise diese Bildgewalt, dieser Ton, diese Geräusche, okay, das gab es alles nicht. Ne? Das war irre. Damals hatte ich natürlich nicht den Hintergrund, um eigentlich zu sagen, dass die Geschichte strutzdoof war. Ne? Völlig egal. Es geht um Kino, es geht um 2 Stunden Popcorn-Feeling und da war der Film einfach grandios. Darum ist es nach wie vor einer meiner größten Filme. Warum? Weil ich ihn ganz klar mit meiner Kindheit verbinde und das ist halt die Kombination. Auch wenn ich heute als Autor gewisse Dinge sagen würde, ja, war schon ein bisschen platt, was die da gemacht haben.
Ja.
Ja, ist ja vielleicht ein bisschen
super gut. Kann ich super gut verstehen. Ich habe ihn nicht im Kino das erste Mal gesehen, aber ich fand ihn auch super mitreißend. Und wenn man heute drauf guckt, mit mehr Abstand und sich anschaut, was sich so alles getan hat, ist es ganz, also wenn man versuchen würde, ihn objektiv zu betrachten, ehrlich gesagt gar kein so cooler Film. Aber aus der Zeit heraus fand ich ihn großartig und der hat so viel Emotionen geweckt, dass ich ihn immer noch großartig finde, ja. Und ihn einfach nicht objektiv betrachten will.
Kommt ja nochmal dazu, wenn man halt ja dann Bücher geschrieben hat, sieht man ja Geschichten dann nicht nur als reiner Konsument, sondern ein Stück weit auch als Wortmechaniker. Ja? Das heißt, man sieht ja die Erzähltechnik, die verwendet wurde und sagt dann, meine Güte, Jungs, war das platt, das hättet ihr aber anders machen können. Ne? Aber auch deshalb, weil Zeitgeist sich geändert hat. Ja, zur damaligen Zeit, Mitte der 70er Jahre, war das halt innovativ. Heute ist es das nicht mehr. Ich hatte selber mir letzte Woche noch gemeinsam mit meiner Frau nochmal Dune angesehen, ja, in der Version von 1984 von Lynch. Damals fand ich den Film nicht schlecht. Bei diesem Versuch, ich habe ihn auch mindestens 15 Jahre nicht mehr gesehen, ja, habe ich auch nur gesagt, was für ein Scheiß, es sind Dialoge aus der Hölle, okay? Ganz ehrlich, wenn wir als Self-Publisher heute so ein Tinnef verabreicht, also schreiben würden, wie in dem Film rübergebracht wird, ey, die Fans würden uns steinigen für den Käse.
Ne? Könnte sein. Ich habe den, glaube ich, nicht mehr seit meinem zweiten Rewatch mit 15 Jahren auf Tele 5 oder so gesehen. Da fand ich den auch ganz cool. Heute, glaube ich, wird mir das so ergehen wie dir.
Ja, natürlich, ich werde jetzt die nächsten Tage ins Kino gehen und mir den neuen Film angucken, auf den ich mich sehr, sehr freue. Was ich gesehen habe an Bildmaterial, das ist wirklich absolut episch, was da kommt. Da freue ich mich drauf. Die Kritiken sind auch positiv, darum freue ich mich auf ein schönes Kinoerlebnis. Aber ja, man sieht dann halt die Entwicklung in der Zeit, was dann eigentlich passiert ist, wie man damals Filme erzählt hat und es heute. Ich kann mich auch erinnern, da war ich noch jünger, Anfang der 80er Jahre, Flash Gordon mit der Musik von Queen. Habt ihr den auch mal gesehen?
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, der Film war damals schon schräg. Heute kann man den eigentlich nur noch angetrunken ertragen, okay? Als Partyfilm mit gewissen Genussmitteln ist das okay. Nüchtern geht das nicht. Ja, eindeutig.
Sind wir uns, glaube ich, einig, ja. Ja, der war herrlich.
Aber dann kenne ich jetzt aus unserer Dreierrunde zwei Leute, die ab nächster Woche glücklich sind, Dune gesehen zu haben.
Ja. Danke sehr.
Ja.
Ja. Ich muss noch bis Mitte Oktober warten.
Oh.
Deutschland ist diesmal echt früh dran, dem Kino-Release.
Ja.
Aber dafür fliegen wir dann nach Thessaloniki ins IMAX, weil wir dann nicht auf dem Rückweg aus Griechenland sind. Das passt dann ganz gut.
Immerhin.
Also nicht spoilern dann bitte.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm, diesen aus dem Flash Gordon Film.
Ja. Flash.
Ah. Oh Gott. Aber wo sie auf diesen komischen Gleitern dann durchs, so stehend durchs Weltall da fliegen. Ist Highlight.
Aber kommt Unella Mutti da in ihrem knappen Dress? Das war doch eine Augenweide, oder nicht?
Das hat es dann rausgerissen.
Ja. Es ist halt letztendlich ein Film damals gesehen. Ich habe den damals auch das erste Mal im Kino gesehen, auch in Düsseldorf auf einer total großen Leinwand. Also mit der Musik war das geil, weil die Musik einfach total klasse ist. Ne? Der Film selber, ja, ist einfach nur Testosteron gesteuerter Blödsinn, aber okay.
Ja, Musik ist echt ein treibender Faktor. Ne? Das war ja auch schon bei Krieg der Sterne so, dass, glaube ich, die Musik damals einen großen Anteil hatte an diesen Überwältigungscharakter, also wo wirklich sehr, sehr viel Wert auf die Musik gelegt wurde, was man ja später auch gesehen hat, zum Beispiel bei Inception.
Ja.
Inception ist ja so ein Film, wo ich immer denke, der lebt zur Hälfte von der Musik. Also es ist ein genialer Film sowieso, auch vom Drehbuch, aber die Musik ist ja wie so ein Sog, der einen da reinzieht.
Ich glaube, hier ist die Frage, wie weit dann auch Sounddesign, Musik, Stimmen der Schauspieler hier einfach das Gefühl vom Film weiterträgt. Ja. Und du hast dann so Beispiele, wo einfach diese Soundelemente mit der Geschichte total klasse zusammenwirken.
Ja. Denkst du denn, also ich frage mich ja immer, warum die unter Jüngeren das Lesen immer mehr abnimmt. Dann denke ich natürlich, okay, das erste Argument ist wahrscheinlich, es gibt Streaming-Services und wird einfach mehr Netflix und Amazon geguckt. Vermutlich, weil das schneller geht. Und wenn ich mich selbst jetzt so beobachte, ich habe jetzt irgendwie abends 2 Stunden Zeit und ich will mich irgendwie entspannen, dann ist ja der Griff zur Fernbedienung einfacher, weil man in eine Netflix-Serie oder sowas leichter reinkommt als in ein Buch. Also ein Buch hat ja immer so ein bisschen mehr diese Anfangshürde, da erstmal reinkommen, warm werden mit den Charakteren, sich in der Welt zurechtfinden, die man in seinem Kopf dann erzeugt beim Lesen. Und gleichzeitig finde ich es, also es ist eine nachhaltigere Freude an einem Buch, wenn man erstmal drin ist. Was denkst du, wie sich das entwickeln wird? Siehst du da auch schwarz, wie viele Kollegen, dass der Trend immer mehr zum einfacheren Konsum von Entertainment geht oder dass da so eine so einen Rebound-Effekt gibt oder so.
Ich möchte dir die Frage vielleicht indirekt beantworten. Ich glaube, dass solche Formate wie Amazon Prime, Netflix ein Stück weit uns als Autoren von, ich setze mal so, etwas anspruchsvollerer Science-Fiction-Literatur helfen. Okay? Warum? Weil mit diesen Streaming-Diensten auf einmal Serienformate interessant werden, die es früher als nicht gegeben hat. Ja? Die klassische Serie von vor 10, 15 Jahren war episodenhaft. Da war es völlig egal, in welcher Reihenfolge du die Dinge geguckt hast. Heute gibt es immer mehr dieser Story-Serien, wo mehr oder weniger 10, 15, 20 Folgen eigentlich einen sehr langen Film wiedergeben. Ja? Das heißt, das ist viel, viel storylastiger. Damit wird eigentlich vom Erzählstil her viele Serien, die du auf Netflix guckst, sind von ihrem Inhalt her näher am Buch, wie das typische 2 Stunden CGI-Gewitter, was du momentan aus Hollywood serviert bekommst. Mhm. Ja, letztendlich auch Netflix braucht Köpfe, die Geschichten erfinden. Ja. Und damit wird der Autor, natürlich der, der sich derzeit anpassen kann, weiterhin existieren. Frag mich nicht, wie viele es sind. Es gibt heute vermutlich im Rahmen der Self-Publisher-Szene tausende von Autoren, die nur aufgrund dieses Mediums Autor sind und es ohne diese Plattform gar nicht wären. Ja? Viele davon schreiben nicht schlecht und sind trotzdem nicht erfolgreich. Einige schreiben Käse und sind erfolgreich. Ja? Das heißt, das mischt sich. Das ist wie in der realen Welt. Du hast alles dabei. Unterm Strich, langfristig gesehen, werden sich die Namen behaupten, die halt auch einfach ihre Fans langfristig an sich binden können. Das heißt, sie können keinen völligen Blödsinn schreiben, weil dann würden die Fans irgendwann mal die Freundschaft kündigen.
Ja, wie im wahren Leben.
Ja.
Wenn wir schon bei Netflix, Amazon und Co. sind, inwieweit inspirieren dich denn die ganzen Streaming-Anbieter und dein eigener Medienkonsum für deine Bücher?
Ich konsumiere, ich schaue mir die Sachen an, nicht übermäßig viel, nicht weil es mir nicht gefällt, sondern einfach mal, weil die Zeit einfach begrenzt ist. Okay. Es gibt einige Dinge, die ich im Leben halt nicht tun kann, obwohl sie mir gefallen, weil man muss sich Zeit halt einplanen. Ja. Es gibt einige Serien, die finde ich grandios. Ja. Wir hatten gerade über Marvel gesprochen. Ja. Die aus meiner Sicht beste Superhelden-Serie aller Zeiten, ja, ist The Boys.
Oh ja.
Einfach grandioses Kino-, Fernsehen-, Unterhaltungsprogramm. Klasse.
Ja. Gewalttätig, derb und witzig. Haben die die Theriot-Formel kopiert?
Ja. Ja, es ist wirklich so, dass da Erzählelemente drin sind, die mir gefallen. Ich arbeite lustigerweise nicht so mit dieser Überzeichnung. Ja? Mhm. Im Prinzip sind ja die Figuren in The Boys größer als die Realität. Ja? Das macht sie auch aus. Und auch dieser Zusammenschluss, dass dort der Superheld halt nicht nur der Superheld ist, sondern auch der Filmstar. Ja? Und diese große Firma eigentlich eine Disney-Kopie ist. Ne? Ist natürlich eine Randnote, die sehr amüsant ist. So ein Gedankenkonstrukt habe ich bisher noch nicht gemacht oder genutzt. Liegt mir eigentlich auch fern. Okay. Ich sag's mal so, das ist mir ein bisschen zu message-lastig. Da wollte jemand was sagen mit diesem Film. Ne? Das finde ich zwar hier unterhaltsam, ich selber möchte eigentlich hier eher ruhigere Botschaften vermitteln. Und nicht mein Sendungsbewusstsein mit dem Dampfhammer verteilen.
Also eher so hintergründige Grundwerte, die einfach einfließen, weil es auch deine sind, als vordergründige Meinungen zu transportieren.
Ja. Ich finde es zum einen nervig, aber auch mit einer der größten Fehler, den Autoren begehen können, wenn sie selber meinen, sie müssten mit ihren Geschichten andere Menschen belehren. Ja? Sollte man nicht tun, finde ich persönlich auch katastrophal, das zu machen. Ich sehe selber meine Geschichten ein Stück weit wie ein Buffet. Ja, und ich sehe auch an den Lesern, dass es genauso aufgenommen wird. Du kannst meine Geschichten lesen und dich einfach über spannende, harte, sag mal, beängstigende oder auch lustige Unterhaltung freuen. Und du kannst, wenn du dazu geneigt bist, auch zwischen den Zeilen lesen, was denn da der Autor mitvermittelt hat. Es sind aber eher nur die Dinge, die ich vermittle, durch die Werte meiner Figuren. Ja, das heißt, also da muss man schon um zwei Ecken sehen in der Geschichte, bevor du da meine Meinung zu gewissen Themen findest. Ja? Mhm. Ja? Trotzdem ja, gibt es beispielsweise auch gemerkt. In meinen Geschichten. Ja?
Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Okay. Ich glaube, wir hatten gerade so eine kleine Latenz drin.
Ja, ich hatte beispielsweise auch in einer meiner Geschichten halt ein passendes Schwein, was immer mit einer roten Krawatte rumrennt. Ja, ja, solche Dinge müssen sein, weil es halt meine Meinung widerspiegelt. Trotzdem hat das Ding halt nicht den Namen, den jetzt jeder damit erwartet.
Ja. Ja, finde ich ein guter Punkt. Guter Punkt. Du hast jetzt ja schon 44 Bücher geschrieben. Das ist ja schon eine ordentliche Stange. Hat denn die Science-Fiction, die in der Zeit rauskam, dich nochmal mit beeinflusst? Also was jetzt so im Kino lief oder was du gelesen hast? Irgendwelche speziellen Sachen, die da herausstechen für dich?
Das findet laufend statt. Ich hatte mich auch von gewissen Dingen beeinflussen lassen, hier im Bereich Games of Thrones. Ja. Mhm. Ich habe seitdem kein Fantasy mehr geschrieben, aber es gibt ein Fantasy-Projekt, was ich vielleicht noch schreiben werde, ja. Was in diese Richtung gehen wird. Ich finde zum einen auch jetzt wieder durch die Vorschau fühle ich mich inspiriert, was zu schreiben, was auch in die Richtung von Dune geht. Ja. Ich habe da noch kein Bild zu, das ist erstmal nur so ein Gefühl, sowas Ähnliches zu schaffen. Manchmal ist es so, dass ich hier eine Idee habe, ein Gefühl, was ich erzählerisch vermitteln möchte. Das lasse ich mal eine Weile reifen, bis mir dazu irgendwo ein Weg einfällt, den ich selber glaube, dass ich ihn attraktiv erzählen kann. Immer auch in dieser Balance zwischen natürlich bewährtes Aufnehmen, aber auch eigenes Neues zu schaffen. Weil natürlich keiner von uns erfindet mit seinen Büchern die Welt neu. Alle Elemente sind irgendwo schon vermittelt worden. Trotzdem ist es halt interessant, Bekanntes neu zu mischen. Mhm. Ja. Das aktuelle Buch, was ich schreibe, hat den schönen Namen Insomnia. Als Untertitel Schlafe nicht. Ja. Und es geht halt um ein Problem. Ja, um das kurz zu fassen, die Menschheit befällt ein Virus, der schlicht und ergreifend die Folge hat, dass jeder, der einschläft, einen Herzstillstand erleidet.
Ungünstig.
Ja.
Darf man nur mit automatischem Defi schlafen.
Ja. Und lustigerweise, was du gerade sagst, ja, ein Weg, das zu überleben, ist wirklich, sich ein Defi auf die Brust zu kleben, ja, der nämlich ständig dann das Herz wiederholt. Das macht wirklich eine Figur in dem Buch. Das ist also ganz gut geraten. Ja? Genauso überlebt die.
Sorry, ich wollte nicht spoilern.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Berufskrankheit.
Das ist ja gar nicht wild in dem Fall, weil mit der Geschichte ich einen Hintergrund erzählen werde, den ich jetzt nicht spoilern werde, der in eine völlig andere Richtung geht. Okay? Mhm. Völlig anders. Ja, das heißt, das Buch fängt an wie Corona 2.0. Viel, viel schlimmer. Ja. Und dreht dann mit einer Geschichte auf eine Ecke um, die so weit woanders liegt, dass man sie einfach nicht vermuten kann.
Wenn so. Unsere Zuhörer dich jetzt strahlen sehen könnten, würden sie alles schon vorbestellen.
So soll das sein. Ja. Ja, es ist halt interessant, so Themen aufzunehmen und dann halt neu zu interpretieren. Mhm. Ja, und das finde ich halt auch dann schön. Ich finde es teilweise gut, im Kino auch eine gute Vorschau zu sehen. Die finde ich mal sehr inspirierend, weil sie mich auch auf Ideen bringt. Ja? Ja. wenn ich teilweise auch dann so eine Mischung sehe, der Trailer von Dune beispielsweise ist hervorragend. Ja, tolle Musik, tolle Figuren, tolle Bilder. Das ist schon inspirierend, auch sowas in der Art zu schaffen. Das inspiriert mich.
Ich finde da ja auch, also Denis Villeneuve, jetzt der Regisseur von Dune, hat ja bisher auch viele Meisterwerke abgeliefert in meinen Augen. Also zum Beispiel Sicario, den Drogenkrieg in Mexiko, und Arrival, den ich ja für einen der besten Science-Fiction-Filme überhaupt halte. Auch aus dem Grund, weil ich da das Gefühl hatte, dass der Erstkontakt mit Außerirdischen plus das Spielen mit der Zeit in einem Film zu verarbeiten und beides auf eine ganz neue Weise zu schaffen, das fand ich unglaublich faszinierend, wie es jemand schafft, in dieser Zeit heute, wo es schon so viel gab, was komplett neu zu machen.
Ja.
Großartig.
Ist ein schönes Beispiel. Arrival hat mir auch gefallen. Es war ein spannender, aber ganz ruhiger Erzählstil. Ja. Es gibt halt bis zum Schluss diese kleine Fahrt mit dem Auto, kaum klassische Action-Szenen. Ne? Aber trotzdem ist dieser Film einfach spannend. Ne? Und gerade das Ende flasht einen nochmal dann richtig, wenn man es noch nicht gesehen hat. Ne? Wenn man merkt, was eigentlich dann das Verständnis von Sprache bedeutet, aus einer völlig anderen, ja, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, aus einer anderen Zivilisation betrachtet und auch aus einem anderen Evolutionsstand betrachtet. Wenn man das jetzt zurückspiegelt, man würde heute den modernen Menschen mit sozusagen unseren Vorfahren vor 10.000 Jahren in Kontakt bringen, würden ja für die Menschen damals Dinge, die für uns heute normal sind, noch viel fantastischer wirken. Ja, wenn man mal sieht, was für ein Spread sich da aufgetan hat in technologischen Entwicklung.
Absolut.
Ich glaube, das ist auch ein Problem der Science Fiction. Stell dir vor, blödes Beispiel, aber du würdest einen modernen Science-Fiction-Film wie Arrival, okay, vor 100 Jahren in den Kinos zeigen. Okay?
Oh ja.
Die Menschen würden den Film nicht verstehen.
Allein weil noch nicht das allgemeine Verständnis für die Bedeutung von Sprache ausgeprägt genug gewesen wäre.
Nicht nur das, alles passt nicht, okay? Das heißt, das ist so weit von dem entfernt. Es ist sogar so, dass die original englische Tonspur, die original deutsche Synchro, okay, für jemand vor 100 Jahren nur schwer verständlich gewesen wäre. Hört euch mal alte Aufnahmen an, vor 100 Jahren gibt's die, die Menschen damals gesprochen haben. Sie haben anders gesprochen, in unserer eigenen Muttersprache. Sie haben anders gesprochen. Guck dir alte Texte an, die noch etwas älter sind. Siehst du, dass du als sozusagen deutscher Muttersprachler in Deutschland vor 300 Jahren dich gar nicht hättest verständigen können, weil die Sprache eine andere war. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein Problem der Science Fiction, weil so gesehen können wir gar nicht, egal wie viel Fantasie wir aufbringen, wenn wir die Zukunft in 300 Jahren real zeichnen würden, wenn wir das könnten, ja, würden uns die Betrachter nicht mehr folgen können. Das geht zu weit weg. Ja, darum ist auch sozusagen ein Mangel, dass viele, viele Science-Fiction-Geschichten auch in ferner Zukunft immer noch wie halt eine Version in 20 Jahren Zukunft sich anhören. Weil man alleine die Sprache nehmen muss, damit die Menschen dann überhaupt folgen können.
Ja, Dune wieder ein gutes Beispiel. Spielt ja, glaube ich, im Jahr 10.000 oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau. Ich glaube, hier ist eigentlich das Alter völlig unrelevant. Die Aussage heißt nur, die Erde gibt's nicht, okay? Es gibt in der ganzen Geschichte keinerlei Reflexion der Erde. Die gibt's überhaupt nicht. Ja, genauso wie es bei Star Wars keine Erde gibt. Bei Star Trek gibt's sie natürlich. Ja? Die beiden anderen Geschichten funktionieren ohne den menschlichen Hintergrund.
Ja, das stimmt.
Es ist auch teilweise spannend, wenn man da über Figuren nachdenkt und seine Figuren verankert, weil jede Figur ist ein Spiegel seiner Zeit, auch in den Begriffen. Ja? Wenn du Fantasy bringst, kannst du halt den Hauptdarsteller nicht mal sagen, ey, Alter, lass mich in Ruhe, okay? Diese Redensart wäre einfach in einer Fantasy-Geschichte völlig unpassend. Ne? Also musst du dir auch überlegen, wie würden denn Menschen in einem anderen Umfeld sprechen? Ja, ist sehr anspruchsvoll, weil eigentlich die Gefahr da ist, dass man das, was die dann sagen, nicht mehr verstehen kann.
Und damit im Grunde genommen seine Leser verlieren würde.
Ne? Ja. Ja. Die Sprache beispielsweise in Dune ist ja eher komplett stilisiert. Ja? Es gibt überhaupt keine Begriffe, die man direkt einer Epoche zuordnen kann. Keinerlei Redensarten. Ja? Das ist machbar, nimmt aber leider auch unheimlich viele Möglichkeiten, eine Figur dem Leser nahe zu bringen. Weil alles, was wir heute an Witzen kennen, was wir an Vergleichen kennen, ist immer reflektierend zu dem Zeitgeist, in dem wir leben. Ja? Wenn du halt eine Geschichte einer Figur schreibst in der Jetztzeit, dann kann die halt sagen, ey, der Typ sah aus wie eine Darth Vader-Kopie. Okay? Geht für jede Figur, die im Jahr 2020 lebt. Geht nicht für eine Figur, die im Jahr 2000 oder 800 lebt. Okay? Klappt einfach nicht.
Wahrscheinlich kann sich meinst nicht mal Star Wars so lange halten.
Ich wollte gerade sagen, meinst du etwa, dass sich Star Wars nicht so lange hält?
Keine Ahnung.
Müssen wir mal unsere Zuhörer und Zuhörer fragen, ob das nicht schon fast Blasphemie ist, sowas zu behaupten.
Ich denke mal, dass Disney entweder sowieso Star Wars zu Grabe getragen hat mit den letzten Auswürfen oder dass die ganzen jüngeren Generationen, die die neue Trilogie total abgefeiert haben, ja auch ganz ohne Darth Vader auskommen, zum Beispiel. Da verändert sich dann das popkulturelle Geschehen einfach unter der gleichen Marke.
Von den ganzen Star Wars Filmen ist mein absoluter Favorit immer noch Rogue One.
Ja, meiner auch. Ja. Es wird ja meistens das Imperium schlägt zurück genannt, aber ich finde Rogue One, das war wirklich also für mich der perfekte Star Wars
Film. Ja. Ja. Was mir in dem Film gut gefallen hat, war zum einen eine sehr intelligente und schlüssige Geschichte, mit der man auch noch eine erzählerische Schlamperei aus dem ersten Teil ausgeglichen hat, das mit sehr viel Geschick. Ja. Nach dem Motto, warum hat der ultimative Todesstern ein Loch, an dem man ihn wegknallen kann? Ja, dort hat man es erklärt, weil es jemand mit Absicht gemacht hat. Das war eine tolle Idee. Was ich klasse an dem Film finde, ist einfach dieses Produktionsdesign. Okay, auch diese schmutzigen Sturmtruppen. Einfach filmisch genial. Die haben mir richtig viel Spaß gemacht.
Ja, es ist ein bisschen paradox, dass bei der neuen Trilogie diese Filme an der Seitenlinie wie Rogue One und ich finde sogar auch den Han Solo-Film, dass ich die besser fand als die Hauptfilme, die neuen. Also Episode 7 bis 9.
Ich glaube, ein elementarer Punkt dabei ist, Rogue One war schon in seiner Definition negativ. Andersrum, das Ende war negativ beabsichtigt, okay? Weil dann schon im ersten Star Wars Film damals die Aussage kam, viele bla 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 sind gestorben, um uns diese Nachricht zu bringen. Also stand klar, dass keiner von denen, die diese Nachricht gebracht haben, überlebt hat. Ne? Mhm. Aus meiner Sicht die beste Szene in allen Star Wars Filmen und in Rogue One war noch die, wo dann Darth Vader in Rogue One zum Schluss durch das Raumschiff gegangen ist und aufgeräumt hat, oder?
Meine Güte. Ja, die war ziemlich cool, ja. Ja,
wie dann die Soldaten diesen sozusagen USB-Stick, oder was das da war, ja, weitergereicht haben und heroisch dafür gestorben sind. Das war wirklich eine super Szene, ja, und hat hier auch nochmal die Verbindung geknüpft. Und das Vader durfte halt mal wirklich dunkel sein, ja. Das war schon klasse gemacht. Hat mir richtig gut gefallen.
Eins der wenigen Male.
Und dann kommt Teil 9 und verkehrt diese ganze coole, endlich sind wir mal ein bisschen straight unterwegs, ins Gegenteil und fährt für mich das Ganze sowas von vollkommen an die Wand.
Ja.
Also bei Teil 9 habe ich im Kino, also ich konnte gar nicht so schnell das Popcorn aufessen, um genug Platz zu bekommen, um mich zu übergeben.
Ich weiß nicht, warum die glauben oder geglaubt haben, dass die Figur Kylo Ren da jetzt noch ein Held werden musste, okay? Meine Güte, der Typ hat vorher seinen Vater umgebracht. Ey, Leute.
Ja, das. Ich, also bei dem Film, ich wüsste, da könnte man eine eigene Folge drüber machen, wenn ich mich darüber auslassen soll. Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Dem ganzen Schmarrn, der da passiert ist. Ja.
Es ist dann auch so die Frage, wenn dann für Schauwerte auch die Action, die natürlich in diesem Film grandios ist, ins Lächerliche gezogen wird, wie irgendwelche Reiter, die über Raumschiffe reiten, okay? Bei aller Toleranz, die man da an technischen Aspekten hat, das war noch schlimmer wie bei Flash Gordon von 81, okay?
Ja. Jetzt haben wir die Benchmark gesetzt.
Arbeiten die auch mit so grandiosen Bildern, eigentlich tollen Schauspielern und so vielen Dingen, die so schwach sind. Auch so ein Beispiel, nimm mal den Schauspieler, wie heißt der jetzt? Isaac Oscar, der den Cameron Poe gespielt hat. Ich meine, der Schauspieler ist eindeutig grandios. Das war die schlechteste Rolle seines Lebens. Ja. Was man halt aus Figuren rausholen kann. Ja. Und dann nimmst du halt so einen Film wie Rogue One in allen Belangen besser. Ja. Die Figur, dieser Agent, der seinen eigenen Mann am Anfang abknallt, das war einfach erzählerisch, erwachsener, es war realistischer, es war spannend. Ich fand diesen Film grandios und gucke mir immer wieder gerne an, weil es einfach richtig gut erzähltes und gut gefilmtes Science-Fiction-Kino ist.
Ja, kann ich direkt unterschreiben. Ich hatte ja bei Episode 8 die Hoffnung, dass der auch gut werden würde, weil ich Rian Johnson sehr mochte. Der hat ja mit Looper einen der besten Zeitreisefilme gemacht, in meinen Augen. Mhm. Den ich immer wieder gerne gucke, der war wirklich grandios. Und bei Gareth Edwards, der dann Rogue One gemacht hat, der hat ja vorher Godzilla gemacht. Und den halte ich auch für einen der besten Monsterfilme bis heute. Weil der vieles richtig gemacht hat in meinen Augen. Also zum Beispiel das Monster nicht ständig zu zeigen, sondern es nur aus menschlicher Perspektive zu zeigen. Also diese Größe auch durch menschliche Augen darzustellen. Und dann habe ich gedacht, als sie den verpflichtet haben für Rogue One, das kann nur großartig werden. Dann kam Rogue One und es war großartig. Und als dann hieß Rian Johnson für Episode 8, dachte ich, der hat Looper gemacht. Super Sache. Ja. Und dann kam Episode 8.
Ja.
Das war ganz bitter. Aber der hatte wenigstens, muss ich sagen, wenn ich irgendwie einen kleinen Punkt verteidigen würde an dem Film, ist, dass er einige Szenen hatte, die optisch und generell cinematografisch herausragend waren, wie zum Beispiel dieser Kampf mit diesen roten Leibwächtern.
Ja.
Der einfach grandios war, oder die Kopie von der Schlacht von Hoth mit dem Schnee, der dann da Salz war.
Ja.
So ein paar Sachen, die irgendwie optisch im Kopf geblieben sind. Wo ich sage, okay, sahen zumindest ein paar Sachen gut aus in dem ganzen Murks.
In
Episode 9 habe ich das meiste verdrängt, glaube ich.
Man muss, glaube ich, immer vorstellen, dass ja diese Filme nicht das Werk eines einzelnen Menschen sind, okay? Es ist ja ein Team. Und hier ist auch die Frage, wer ein Team eigentlich die Geschichte im Griff behält. Idealfall der Regisseur. Umso besser der das hinbekommt, umso besser wird das Endprodukt. Ja. Man sieht hier bei Star Wars, gerade diese jüngeren Filme, teilweise grandiose Effekte, grandioses Produktionsdesign, okay, Budget ohne Ende und dann halt auch Drehbuchentscheidungen, wo ich sagte, meine Güte, wo habt ihr den Schreiber her? Okay. Ich glaube, die Antwort drauf ist, ja, den Schreiber gibt es ja gar nicht, aber das sind ja Teams. Das sind ja ganze Gruppen, die das schreiben. Und da kannst du immer wieder diese alte Weisheit ausgraben, viele für Köche verderben den Brei. Auch bei Games of Thrones war es so, Staffel 1 bis 6, die alle noch den Büchern folgen, grandiose Unterhaltung. Staffel 7 schwach, Staffel 8 eine Katastrophe.
Ja, die hätten das da so machen müssen, wie sie es bei Rat der Zeit gemacht haben und hätten einfach Brandon Sanderson alles zu Ende schreiben lassen sollen.
Ja. Man steckt nicht drin, was die da getan haben. Das sind Menschen, die treffen Entscheidungen. Man sieht halt hier das Ergebnis. Und man sieht halt auch, welche Filme, welche Serien, welche Bücher dann halt zeitlos akzeptiert werden und welche einfach dann abstürzen, weil sie einfach schlecht waren.
Ja. Ich denke immer häufiger, dass irgendwie ich den Eindruck habe, es gibt keine Qualitätskontrolle. Also auch bei diesem Tomorrow War, der auf Amazon Prime so groß beworben wurde, dass ein so hanebüchener Schwachsinn von vorne bis hinten, dass ich dachte, guckt das bei dem Studio keiner nochmal, bevor das gesendet wird? Weil, ich meine, wenn man 200 Millionen irgendwie raushaut, dann muss es doch Leute geben, die das nochmal angucken und sagen, ey Leute, hier stimmt gar nichts in diesem Film. Gibt's scheinbar nicht.
Und es gibt einen Nachfolger davon.
Echt?
Oh.
Wirklich?
Ja, ist angekündigt. Es gibt einen Teil 2.
Oh Gott.
Ja, solange es Chris Pratt noch gibt, muss es noch Nachfolger geben.
Es ist unglaublich.
Ich muss vielleicht mich an der Stelle outen, dass ich ein gewisses Interesse an Waffen habe, ja, und an Waffentechnik. Und die natürlich auch in meinen Büchern immer wieder rauskommt. Ja. Und es ist durchaus interessant, mal neben dem, sagen wir mal, kriegerischen, nicht so schönen Aspekt von Waffen, zu sehen, was heute möglich ist. Und dann siehst du halt Tomorrow War im Kampf gegen die gefährlichen Aliens, okay? Und die gefährlichste Waffe, die man dem gegenübersetzen kann, ist ein alter Humvee mit einem 40 Jahre alten 50er Maschinengewehr, okay? Dann sagst du auch, Leute, wieso steht da nicht ein Schützenpanzer, der die ganzen Viecher einfach in kleine Stücke hackt, okay? Die Frage ist einfach, der Film ist so blöde erzählt. Ja? Auch die Frage ist am Anfang, man lässt die ganzen Figuren alle abstürzen, okay? Nur die paar, die in den Pool gefallen sind, haben überlebt. Alle anderen waren direkt tot. Was soll das denn?
Das war so eine Szene, die sieht man und denkt sich, okay, die habt ihr genau aus einem Grund gemacht, für den visuellen Effekt.
Genau.
Und das war alles.
Und das ist eigentlich das Schlimme dabei, wenn dann eine erzählerische Entscheidung getroffen wird, nur für das eine Bild, obwohl es totaler Quark ist. Ja? Die Frage, die man sich ja bei Tomorrow War stellen kann, ist ja die, das heißt, die Menschheit in der Vergangenheit erfährt, dass sie in so und so vielen Jahren einen Krieg hat, okay? Man hat also 20 Jahre lang Zeit, um sich auf diesen Krieg vorzubereiten. Warum muss ich Soldaten in die Zukunft schicken? Ich kann auch in der Vergangenheit kämpfen.
Ja. Und warum muss man aus der Vergangenheit dann Leute zurückschicken, die sagen, so, ihr müsst jetzt sofort los?
Ja.
Warum ist man da nicht ein paar Jahre früher hingegangen?
Genau.
Selbst wenn man diese Prämisse, die schon keinen Sinn macht, wie du gesagt hast, wenn man der folgen würde. Also,
damit war der Film halt in sich tot und er wurde dann auch passend schlecht umgesetzt. Und
ja. Nur das Ende war dann wieder toll, wo sie die ganze Zeit versuchen, so ein Gift herzustellen. Dann pumpen sie das so ein paar dieser Aliens in den Kopf, aber nicht der Queen, die hinten in ihrem Schiff sitzt. Und dann sagte, ach, ich nehme doch das C4. Das, super, das hätte auch beim Charles Bronson-Film funktioniert.
Aber daran siehst du halt auch, dass bei jeder Geschichte halt auch wichtig ist, dass die Prämisse grundsätzlich stimmig ist, ja. Diesen Film hättest du nicht retten können. Er musste schlecht werden, weil einfach die Prämisse von dem Film logisch nicht konsistent ist.
Ja, das geht dann nur, wenn man mit Ansage den Trashfest macht, so wie das Battleship gemacht hat, den ich ja großartig fand, weil er die ganze Zeit wusste, ich bin eine Verfilmung von dem Brettspiel Schiffe versenken. Ich kann auf keinen Fall ernst sein. Und ich sollte am besten nur selbstironisch sein und Spaß machen, 2 Stunden. Und dann bin ich an Bord.
Ich muss mich jetzt outen, mir hat der Film richtig gut gefallen.
Ja, ich fand ihn großartig.
Aber,
weil er wusste, was er ist.
Ja, das ist richtig. Aber hatte der Film denn logisch so große Fehler?
Naja, er fing an mit einem Signal, das eine außerirdische Geschichte wird, mit einem Lichtstrahl, die dann in 5 Minuten darauf reagieren und vorbeikommen.
Ja, okay. Aber grundsätzlich ist ja die Frage, man schafft ja bei diesem Film ein isoliertes Kampffeld durch dieses Energiekuppeln, okay? Lass doch mal hingestellt, ob das geht oder nicht. Damit war schon mindestens klar, dass diese beiden Schiffe da alleine wirken. Ne? Natürlich ist es interessant, wenn später diese tollen Aliens dann gegen die normale amerikanische Marine mit 7 Flugzeugen völlig chancenlos ist, okay? Ja. Weil die Waffentechnik eigentlich irgendwie so ein bisschen hat, wie als ob die alten Römer sie entworfen hätten, ne? Weil man nur mit solchen komischen langsamen Flugbomben gekämpft hat, ne? Egal. Grundsätzlich, der Film hat mir gefallen, aber du hast recht. Du hast recht, er lebte auch einfach, auch wegen diesem Hauptdarsteller, der es gut rübergebracht hat, und durch diesen Augenzwinkern. Ja? Ja.
Und es, also am Ende, wo dann die alten Herren da das Schlachtschiff besetzen und den Anker werfen, um die Kurve zu sliden. Also
zu AC/DC wohlgemerkt.
Zu AC/DC. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie wir Ralf Edenhofer noch mal hier kurz dazu einladen und er uns die Physik auseinander nimmt.
Der mochte den Film nicht, der hat aber auch kein Auge für Augenzwinkern, okay. Was ich ihm immer vorhalte.
Ich habe es geliebt.
Ich wollte dazu sagen, guck mal, die Szene, AC/DC, die Missouri slidend auf die Seite, volle Breitseite geben mit den alten Säcken, okay, die Szene war einfach nur scharf.
Ja, die war großartig.
Ja, aber ein Guilty Pleasure, muss man schon sagen, ne? War jetzt nichts, was ohne die Haltung von, okay, ich bin bereit, das mir mit einem lachenden und zwinkernden Auge anzuschauen, funktioniert hätte, ne?
Aber wer den Film ernst genommen hat, der hat ihn auch nicht verstanden, weil der Film hatte nie den Anspruch, irgendwie ernst zu nehmen zu sein oder ein Oscar-Kandidat, sondern er wusste, ich bin selbstironisches, geiles Action-Popcorn-Kino. Und es waren ja auch die ganze Zeit, die Figuren haben ja nur Witze gerissen, die ganze Zeit.
Aber ich glaube, hier ist nochmal ein wichtiger Punkt. Hier hast du ja als Autor, sei es als Bücherautor oder auch als Filmautor, die Möglichkeit, dein Erzähluniversum zu definieren. Okay? Und wenn du das in dieser Form kalibrierst, wie dieser Film Battleship, funktioniert das. Ja? Nimm einen der Filme, der mich in den letzten Jahren auch komplett positiv überrascht hat, Guardians of the Galaxy. Okay?
Oh ja.
Meine Güte.
Marvel, möchte ich nochmal sagen, Marvel.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, okay? Ich kann dir noch viel, viel schlimmere aufzählen. Guardians of the Galaxy habe ich geliebt, diesen Film, okay? Weil die Figuren, das war alles stimmig. Ja? Und sogar in dieser absolut abstrusen Szene am Schluss, wie der Bösewicht die Welt betritt, ja? Passend theatralisch übergeschauspielert, ne? Und Chris Pratt anfängt zu tanzen, okay, und sagt, ist ein Dance-Battle, ne? Sagst du auch, ey Leute, was habt ihr denn jetzt geraucht? Ja, aber er hat es ja nur gemacht, um den Typen abzulenken, ja, um ihm halt diesen Stein aus seinem Hammer rauszuschießen. Das war gut angefangen und die Pointe war, die hat getroffen. Ne? Und damit war das klasse. Ne? Ja. Weil, überleg alleine schon mal, wenn man sich als Superheld selber Star-Lord tauft. Wer soll das denn ernst nehmen? Okay? Und genau das hat ja Chris Pratt auch gemacht. Wer bist du? Ich bin Star-Lord. Wer kenne ich nicht? Ne? Das war einfach lustig. Okay? Richtig gutes Kino. Genauso gut wie der erste Teil meines Erachtens war. Genauso schlecht war der zweite, weil der hat völlig verkackt.
Den mochte ich auch nicht so gern. Ja? Und zu dem Dance-Battle muss man auch sagen, das war eine super erzählerische Klammer, weil der Film auch mit ihm angefangen hat, wie er tanzt.
Ja, darum, großartig. Ich habe ihn genossen, wer liebt nicht Groot, okay? Das war einfach nur die Figur, die hat so gut funktioniert. Und dann auch wieder den Kreis, ne? Zum Schluss dann im Abspann zu zeigen, wie dann Groot als Minibaum tanzt und der andere böse mit dem Messer guckt, ne? Komm,
Das ist, der James Gunn hat das ja auch wieder geschafft mit The Suicide Squad, der jetzt gerade lief.
Ja.
Den ich auch grandios finde. Man muss es erstmal schaffen, einen Film zu machen, wo ein riesen Seestern der Bösewicht ist, der kleine Seesterne verschießt. wenn man das schafft, dass die Zuschauer da mitgehen, okay, es ist natürlich eine Satire, ist klar. Aber dann hat man was richtig gemacht. Also es kommt gar nicht so sehr drauf an, was man macht, sondern nur, wie man es erzählt. Und dann kann das schon funktionieren.
Anderes schönes Beispiel, was mir einfällt, der allererste Teil von den Transformers. Ja, damals, wo der Spielberg noch mitgemischt hat. Ich war sehr kritisch, wo ich mir den Film angeguckt habe und positiv überrascht, weil er auch halt augenzwinkernd und angenehm erzählt war. Okay. die anderen Filme, wir haben gerade eben gesprochen, dass man den alten Flash Gordon nur mit Alkohol ertragen kann. Die neueren Transformers kannst du eigentlich nur ertragen, wenn du dir irgendwie Elektroschocks gibst oder so. Sonst kommst du da überhaupt nicht mit. Ne?
Ja.
Ja, es ist ein Beispiel, wie halt hier Stil eine Idee beeinflusst. Ja? Und allein natürlich diese Idee von mechanischen Wesen, vom fernen Planeten Megatron oder wie das hieß, keine Ahnung. Oh Gott, das ist schon unfassbar.
die Form von Autos einnehmen, muss man irgendwie jetzt noch dazu sagen. Sie sind ja nicht einfach nur mechanische Wesen, das ist ja schon noch mal eine Spur heftiger.
Ja.
Das stimmt, ja, aber der erste war noch witzig, das stimmt. Ja. Danach wurde es eher peinlich.
Ja, das stimmt.
Den zweiten habe ich mit Philipp zusammen im Kino gesehen, weiß ich noch. Und wir haben hart gelitten. In Hannover.
Ja. Wenn ich jetzt so zurückblicke auf unsere Episode hier heute gerade, also ich glaube, zu Halloween müssen wir mal in großer Runde so ein Best-of schlechteste Science-Fiction-Filme und Bücher oder Stories auflegen. So eine echte Grusel-Episode. Ich glaube, wir würden unglaublich viel zusammenkriegen.
Wir kommen ja zur Messe Leipzig zusammen. Vielleicht haben wir da die ein oder andere Chance.
Ja, das wäre
oh, ja.
wär ein schönes
Dann können Film. Wir Ralf Edenhofer quälen. Das kriegen ja. wir, glaube ich, hin. Ja.
ja, das machen wir.
Tariot, wir haben eigentlich mit dir ja schon mal so ein paar Fragen durchgesprochen, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Das war so unser Schmankerl am Schluss quasi. Die sind in deiner Abwesenheit noch ein bisschen angewachsen.
Okay.
Das heißt, wir haben da jetzt mehrere verschiedene Kategorien, die wir ganz gerne mit dir durchgehen würden.
Ja. Wenn du und selbst die wir dich schon mal gefragt haben, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es ja leider nicht mitbekommen, aus anfangs erwähnten Gründen.
Legt Aber los. Sie haben von deinem biblischen Alter gehört, deswegen wissen sie, dass du das alles vergessen hast.
In ja, der genau, ich habe alles vergessen.
Okay, Philipp, willst du anfangen?
Ja, kann ich machen. Das erste ist eine Handvoll, nein, zwei Handvoll Entweder-Oder-Fragen. Ja. Einfach nur ganz kurz raushauen, der erste Impuls. Star Trek oder Star Wars?
Star Wars.
Bestes Science-Fiction-Buch?
Bestes Science-Fiction-Buch. Albert Huxley, Schöne neue Welt.
Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit?
Nein.
Ripley oder Sarah Connor?
Ripley.
SpaceX oder NASA?
VW. Ich trau beiden nicht.
The Expanse oder Battlestar Galactica?
Ich meine, der Vergleich ist ja schon unfair, ne? Battlestar Galactica, der ist ja schon älter wie ihr zwei. Nee, Expanse ist besser.
Du hättest auch die neue Serie nehmen können.
Die kenne ich gar nicht.
Ah, da musst du was nachholen.
Okay. Definitiv. Lohnt sich das?
Oh, unbedingt. Also okay. Die beste ja. Science-Fiction-Serie, glaube ich,
okay.
nach Objektiven.
Aber die alte, die ich
hier... Ja, es sei denn, man sagt The Expanse.
Okay, ich meine, die alte, die ich jetzt im Hinterkopf hatte, die aus den 80ern ist, die tut, 70er sogar. 70, die tut inzwischen richtig weh, okay?
Also, ja, die neue kannst du immer noch gucken.
Okay, alles klar. Einverstanden.
Also großartig. Ja.
Ist tolle Space Opera, würde ich sagen.
Ja.
X-Wing oder TIE Fighter?
X-Wing.
Wir verlassen die Sci-Fi-Welt und kommen zum Autor höchstpersönlich. Berghütte oder Strandhotel?
Strandhotel.
Flugzeug oder Bahn?
Flugzeug.
Eule oder Lerche?
Kann man was davon essen? Keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu.
Metal oder Pop?
Pop.
Hund oder Katze?
Ey, Hund!
Ja, ich wollte gerade sagen, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ja nicht sehen, dass du einen freundlichen Hund auf deinem Arm hältst.
Ja.
Ja.
Okay, nächste Kategorie, okay. Da haben wir ein paar Sätze vorbereitet und würden dich einfach bitten, die spontan zu vervollständigen.
Ich versuch's.
Es geht los. Die Existenz von Aliens halte ich für?
Wahrscheinlich.
Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht. UFOs sind für mich?
Alles andere, nur kein UFO.
Könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen, tot oder lebendig? Dann wäre das?
Patrick Süskind.
Ein Buch, das meine Arbeit besonders geprägt hat, ist?
Genesis, die Wiege der Schöpfung.
Würde Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eines meiner Bücher zu verfilmen, welches wäre das?
Dark Twilight.
Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr?
In jedes beliebige Jahr in der Zukunft, wenn man schnell genug fliegt. Ja, ich würde gern mal so ins Jahr 3000 reisen.
Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
Wo wart ihr die ganze Zeit?
In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
Die Frage ist, welche? Sagen wir mal so, momentan haben wir ganz gute Aussichten, dass in der Zukunft keiner mehr zu schnell fahren wird, weil wir alle keine Autos mehr haben.
Okay, und dieses Problem wird sie neu geschaffen haben.
Wir werden uns alle gegen den Schädel einschlagen.
Ganz der Dystopiker.
Ja.
No happy end here.
Nein.
Soll ich weitermachen oder willst du weitermachen, Joshua?
Ja, mach mal weiter.
Okay, dann haben wir noch ein paar extra Fragen, die weder entweder oder noch Vervollständigung sind, sondern einfach nur Fragen.
Ja.
Würden deine Bücher verfilmt, zu welchem Streaming-Anbieter würden sie am besten passen?
Ich finde da keine Präferenz. Also letztendlich, wenn ich hier eine Möglichkeit hätte zu verfilmen, würde ich das mit der ARD, dem ZDF, Netflix oder auch Amazon machen. Das wäre mir völlig wurscht.
Wunderbar. Welche Filmstars würdest du für die Verfilmung deines Erstlings casten?
Wenn wir jetzt mal wieder bei Dark Twilight sind, was ich gerade als Beispiel genannt habe, ja, wird sich einmal natürlich eine gute Figur für den Soldaten, würde ich vielleicht so einen Typ nehmen wie Chris Pratt, der könnte da gut drauf passen. Ja. Es gibt eine Pilotin.
Der ist ja auch schon erfahren im Kampf um die Zukunft.
Ja, genau. Der ist erfahren, das stimmt. Es gibt eine ziemlich durchgeknallte Frau. Das müsste schon so jemand sein, die so ein paar Narben hat. So Lena Headey beispielsweise. Die ist auch schon so ein klein bisschen älter. Die könnte auch gut so passen.
Super. Mit welcher Kritik haben deine schärfsten Kritiker recht?
Dass meine Bücher ab und zu blutig sind.
Und mit welchem Lob haben deine größten Fans recht?
Dass meine Bücher nicht langweilig sind.
Hast du ein Lebensziel?
Alt zu werden und nicht alt auszusehen.
Mit welchen beiden Autoren würdest du gerne mal für eine Stunde in einem Raum eingesperrt sein?
Zum einen mit Jules Verne, was natürlich nicht mehr möglich ist. Ja.
Ja, weiter vorhin hatten wir ja Zeitreise.
Bei uns geht alles.
Ja, also Jules Verne würde mich schon tierisch interessieren, weil er einfach visionär ohne Ende war. Ja, wenn man bedenkt, welchen Zeitgeist er geschrieben hat. Und ich hatte gerade das Buch von Huxley genommen. Warum fand ich das so interessant? Weil, wenn man es liest, das Buch ist in den 20er Jahren geschrieben worden, es liest sich modern, was sich kein anderes Buch aus dieser Zeit so anfühlt, okay? Wenn man Jules Verne liest, merkt man in der Sprache, dass es alt ist. Bei Huxley merkt man es nicht. Ja, das würde mich mehr interessieren, wie er auch sprachlich an so eine Geschichte rangegangen ist.
Cool. In welchem Science-Fiction-Universum würdest du gerne leben?
Universum. Ja. Nun ist es ja so. Das ist eine Fangfrage, okay? Wenn ich jetzt die Filme nehme, die ich gerne sehe, die Serien, die Bücher, die ich gerne lese oder die ich auch schreibe, sind die immer sehr konfliktbehaftet, okay? Ich bin aber persönlich gar nicht so der Abenteurer. Ich gehe sehr gerne mit meinem Hund friedlich spazieren, okay? Und das wird mein Universum niemals zutreffen. Also in dem Fall wähle ich einfach das Universum, wo ich mit meinem Hund friedlich spazieren gehen kann.
Okay. Und welchem Science-Fiction-Universum, das du kennst, würdest du das am ehesten zutrauen?
Ja, gar kein. weil unsere Geschichten, alle Geschichten leben von Konflikten. Okay, es geht um Drama, um Tod, um Überleben, um Helden. Ja, ja, alles Dinge, die man eigentlich in seiner Realität nicht haben möchte.
Schlecht okay. Für den Dackel.
Ja.
Ja. Und dabei wissen wir alle, wir müssen alles für den Dackel geben und ja, alles für den Club.
Alles für den Club.
Ja, ja, ja.
Was wäre eine ehrliche Rezension zu deinem Erstlingswerk in deinen Worten?
Ist Müll.
Ja, alles klar.
Oh, wir hätten die Frage hätte eigentlich später kommen müssen, aber egal. Welchen Job dürfte man dir auf einem Raumschiff auf keinen Fall geben?
Den des Captains. Würde schief gehen.
Und in welchem, wir sind nochmal beim Universum, in welchem Science-Fiction-Universum willst du auf keinen Fall leben?
Eigentlich in jedem Universum, was ich beschreibe in meinen Büchern, weil das ist immer sehr ungesund. Die sterben alle so schnell.
Last but not least, wenn Calico die Unsterblichkeitsformel knackt und du Geld auf der hohen Kante hättest, würdest du zum Kunden werden?
Nein.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank.
Ja, jetzt haben wir Tario kennengelernt. In knapp anderthalb Stunden.
Immerhin.
Immerhin. Im Podcast können wir uns kurz fassen, in Anführungsstrichen.
Ja. Es gelingt uns nur nie. Aber wir könnten es. Ja, super. Dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns dann vielleicht für eine Halloween-Podcast-Folge über die schlechtesten Science-Fiction-Filme aller Zeiten wieder. Mit ausreichend Getränken, um auch Flash Gordon aushalten zu können.
Genau. Ich könnte mich vielleicht extra darauf vorbereiten, um einige Szenen wirklich sehr detailliert nachzuerzählen, ja, um dem Zuhörer auch wirklich zu vermitteln, warum die Szene so grottig war.
Ja, und dann sage ich auch Tschüss und schönen Dank fürs Zuhören und wie immer an dieser Stelle noch kurz der Hinweis auf unseren Discord. Link dazu findet ihr in den Shownotes und auf unserer Website treecorder.de und wir freuen uns auf alle Diskussionsbeiträge im Discord, auch zu dieser Episode. Und ich sage Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Hallihallo, ganz am Ende ich nochmal mit einem kleinen Werbeblock in eigener Sache für alle von euch, die nicht nur Science-Fiction lesen, sondern auch Fantasy-Romane mögen. Möchte ich auf mein erstes Fantasy-Buch hinweisen, Die Klänge der Seele. Das Buch erscheint am 31.10. bei Amazon, ist auch schon vorbestellbar. Und falls es dich interessiert, freue ich mich, wenn du als Leser dabei bist. Das war's dann auch mit der Werbeunterbrechung. Vielen Dank und jetzt wirklich Tschüss und bis zum nächsten Mal.